Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Datum Kosmos, dem Podcast-Angebot des Monatsmagazins Datum. Ich bin Sebastian Laudon, Herausgeber dieses Magazins, und mit mir ist Elisa Lex Henkel-Donnersmarck, die Redaktionsleiterin von Datum. Hallo Lexi.
Hallo.
Und bei uns ist David Schalko, unser Gastkurator der Sommerausgabe. Hallo David.
Hallo.
Wir haben gemeinsam einen Schwerpunkt gestaltet zum Thema Fernsehen im Allgemeinen und ORF im Besonderen. Ausgangspunkt war die ORF-Wahl im August, die wir kühn zur Wahl des Jahres erklärt haben, weil so viel davon abhängt. Und daher an dich die Frage, also wenn im August eine neue ORF-Geschäftsführung oder die bestehende ORF-Geschäftsführung gewählt wird, was wünscht sich der Autor und Regisseur von der ORF-Geschäftsführung in den nächsten 4 Jahren?
Ich? Persönlich oder allgemein?
Du und deinesgleichen, also, sozusagen.
Ich glaube, was man sich wünschen kann, ist wieder ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Mut zu innovativen, vor allem fiktionalen Programmen. Also es wird sich ja anbieten, sozusagen wie in Deutschland die Mediatheken aufzurüsten und dort für radikalere Inhalte aufzumachen. Also das machen ja vor allem die deutschen Öffentlich-Rechtlichen gerade. Und ich glaube, wir würden uns alle ein bisschen mehr Geld wünschen und ein bisschen mehr Möglichkeiten.
Und das wünscht sich der ORF wahrscheinlich auch.
Das wollte ich damit sagen, also ja. Das impliziert jetzt nicht nur mich, sondern
das wäre ein Wunsch an die Medienpolitik.
Genau, das ist schon auch ein bisschen ein totgespartes Unternehmen, dass der Spielraum dann gar nicht so groß ist und eigentlich immer mehr mit Sparmaßnahmen zu tun hat, also mit wirklicher Gestaltungsfreiheit, glaube ich. Also ich glaube, ja, eine Haushaltsabgabe wäre schön.
Ja, in Deutschland, ja. Ja. Das Thema Mediatheken hat ja zusätzlich ein gesetzliches Problem beim ORF, weil der ORF ja gar nichts abspielen darf über die Mediathek, was nicht vorher im klassischen Fernsehen gelaufen ist. Also das ist ja, glaube ich,
ein. Ja, aber da gibt es ein paar Dinge, was die Mediathek betrifft, wo halt Handlungsbedarf ist. Also das hat ja auch mit diesem 7-Tages-Fenster zu tun und solche Dinge. Also es braucht sowieso ein ORF-Gesetz, das diese Dinge öffnet, dass man da konkurrenzfähig gegenüber Netflix und etc. ist.
Ja. Du hast in deinem Editorial viele spannende Fragen gestellt. Einige haben wir versucht zu beantworten, aber die letzte davon würde ich dir gern zurückstellen, nämlich: Wird der Serienboom jemals ein Ende finden, und wenn ja, was kommt danach?
Naja, der Serienboom verändert sich ja auch ständig, ne? Also die Zeit der Serien, die dann 8 Staffeln haben und so ein bisschen endlos laufen, ich glaube, dass die relativ vorbei ist, was aber auch sehr viel damit zu tun hat, dass vor allem die Streamer dazu gezwungen sind, eigentlich fast im Wochentag neue Serien rauszuschießen, über die man dann reden kann. Also es wird eigentlich ein sehr kurzlebiges Geschäft, dieses Seriengeschäft, wenn man dann eigentlich das Gefühl hat, dass die Serien, die vor 2 Monaten liefen, schon, über die redet schon keiner mehr irgendwie. Das war ja früher nicht so. Also diese Nachhaltigkeit geht ein bisschen weg, das hat aber auch sehr viel mit der Menge zu tun, natürlich auch mit dem, was produziert wird, weil das halt natürlich auch alles ein bisschen immer auf einer Idee basiert und dann so ein bisschen ein austauschbares Schema hat irgendwie. Ich glaube, dass der Boom nicht so schnell vorbeigeht, aber ich glaube, dass sich da eben, wie gesagt, sehr verändert zugunsten der Miniserie und der kürzeren Serien, die sich dann schon fast eher wie längere Filme anfühlen.
Und was wünschst du dir, dass da kommt?
Ich bin ein großer Freund von Miniserien des Machens, weil ich eben meistens immer nur eine Staffel, also eigentlich immer nur eine Staffel gemacht habe. Weil ich finde dieses endlose Erzählen dann halt einfach irgendwann mal redundant und beliebig irgendwie.
Ende Juli kommt deine neue Serie raus, Ich und die Anderen, auf Sky, ist auch so ein Projekt, das sozusagen dazu dienen soll, das Streaming-Angebot von Sky zu stärken. Erzählst du uns ein bisschen, worum es geht? Wir zwei durften schon reinschauen, aber das Publikum noch nicht. Erzählst du ein bisschen, worum es geht und wie du auf die Idee gekommen bist?
Puh. Es ist gar nicht so leicht. Also es geht eigentlich im Mittelpunkt steht ein Protagonist, gespielt von Tom Schilling, der in jeder Folge einer anderen Prämisse ausgesetzt ist, also die sein Verhältnis zu den anderen verändert, so kann man sagen. Also in der ersten Folge ist zum Beispiel, alle wissen alles über ihn, und in der zweiten sagen sich alle gegenseitig die Wahrheit, und auf diese Art und Weise wird eine nonlineare Handlung, die sehr diskursiv angelegt ist und sehr thematisch assoziativ, findet dann ihren Weg. Das ist eine Serie, die immer sehr viele Ebenen gleichzeitig hat, deswegen ist es nicht so leicht, darüber zu reden, weil es keine klassische Dramaturgie hat. die Idee ist über lange Zeit entstanden. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren die ersten zwei Bücher für mich selber geschrieben eigentlich und dann habe ich es lang liegen lassen, um zu schauen sozusagen, ob in dieser Erzählform genug drinnen ist sozusagen, um das zu erzählen. Und dann ist eigentlich durch ein zufälliges Gespräch mit Sky entstanden, dass man das gemeinsam macht. Und sie haben mich eigentlich gefragt, ob ich was habe. Und ich habe gesagt, ich habe was, aber ich glaube nicht, dass ihr das machen wollt. Und dann haben sie es gelesen und wollten es doch machen. Und so ist das manchmal. Und genau, es ist eigentlich immer aus einem sehr freien Momentum heraus entstanden eigentlich.
Die erste Folge handelt eben davon, dass Tristan, also die Rolle des Tom Schilling, sozusagen in einer Welt aufwacht, wo jeder alles über ihn weiß. Mhm. Mich hat das total berührt, muss ich sagen, weil ich in der Pubertät hatte ich immer wieder solche Gedanken. Mhm. Hast du irgendwas Persönliches da hinein verarbeitet oder mit welcher dieser Prämissen würdest du am besten klarkommen?
Naja, persönlich ist es immer in allen Dingen auf irgendeine Art und Weise drin oder Beobachtungen oder wie auch immer. Aber es ist ja jetzt nichts besonders Biografisches oder Plotlastiges. Es spielt eigentlich in so einer globalisierten Überallkultur, die so ein bisschen Silicon Valley-artig angelegt ist. Und die ganzen Charaktere sind ja auch bewusst Stereotyp gewählt sozusagen, weil sie ja auch eine Funktion erfüllen in dem Ganzen. Und also wenn man sich genau überlegt, will man eigentlich keine von diesen Prämissen leben, oder?
Nein, es wird alles
nur auf den ersten Blick vielleicht, aber auf den zweiten
relativ schon nicht schnell mehr. Dystopisch. Ja. Aber was auffällt, ist auch bei dieser Serie, auch bei anderen deiner Projekte, dass du sozusagen nicht im Mainstream liegst, sondern also besonders hier erzählerisches Neuland, sozusagen experimentelles wagst. Und ich finde das verblüffend, dass sozusagen ein sehr kommerziell ausgerichteter Sender wie Sky auf sowas zugreift und so etwas möchte. Kannst du das ein bisschen erklären oder dich in Sky hineindenken, warum machen die das und was war für dich das Spannende an dieser Serie?
Ja, es hat immer was mit einzelnen handelnden Personen natürlich zu tun. Da ist bei Sky oder war jetzt, ein Teil ist nicht mehr dort, eine Mannschaft am Werken, die ja sich immer um innovative Sachen bemüht hat. Da gibt es bei Sendern aber auch immer so eine Art Mondfenster, wo gerade der Zeitpunkt sehr gut ist, weil sie entweder sehr erfolgsverwöhnt sind oder ihr Image verändern wollen oder eine andere Zielgruppe ansprechen oder einfach auch aus persönlichen Gründen einfach was Experimentelleres ausprobieren wollen. Und das war einfach, glaube ich, genau so ein Mondfenster bei Sky. Und ich bin ja immer wieder auf diese Mondfenster angewiesen, weil die Sachen, die ich mache, sozusagen eigentlich immer so, ist so Mondfensterfernsehen ein bisschen. Und deswegen suche ich halt immer Mondfenster.
Ja. Du bist ja in vielen Disziplinen unterwegs. Anfang des Jahres hast du einen Roman veröffentlicht, der heißt Bad Regina und erzählt vom Ausverkauf eines Wintersportortes an einen chinesischen Investor. Der Kritiker der Süddeutschen hat darüber geschrieben, es liest sich ein bisschen wie eine Serie, die man sofort anschauen wollen würde. War das jemals eine Überlegung?
Klar, also war auch eine Überlegung. Aber der Stoff hat schon mehrere Wege durch den Kopf gefunden irgendwie als Film, aber ich habe nie begonnen zu schreiben. Und dann irgendwann mal dachte ich mir, das ist eigentlich ein guter Roman. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, warum eigentlich. Also ich glaube, ich wollte, die anderen Romane waren sehr, wie soll man sagen, nicht so plotlastig eigentlich wie der auf eine gewisse Art. Oder der ist fast ein bisschen straighter als die anderen Romane. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich jetzt mal gern sowas schreiben wollen würde. Und da hat sich einfach dieses Thema auch angeboten, muss man sagen.
Jetzt führt meine nächste Frage ein bisschen ins Leere. Die wäre nämlich gewesen, quasi, wie entscheidest du anhand eines Stoffes, das wird eine Serie, das wird ein Roman, das wird ein Film? Mhm. Also jetzt zum Beispiel, also Haider und Betzner hast du in einem Roman verarbeitet. Ibiza wird ein Filmprojekt oder ist ein Filmprojekt mit Jan Böhmermann. Warum oder passiert das mehr oder weniger?
Nö, es hat immer irgendeinen Grund, hat es immer. Ne? Also bei Schwere Knochen, das war lange ein Filmprojekt, aber es ist einfach so teuer, dass es dann als Film besser aufgehoben, als Buch besser aufgehoben ist. Bei Ibiza, glaube ich, hat sich die Frage nie gestellt, dass es ein Buch ist. Also und bei diesem Betzner-Buch ist es ja sehr stark in Märchenform geschrieben und lebt sehr von der Sprache, finde ich. Also deswegen war das auch nie eine Film. Also es kommt dann von allein sozusagen, was eine Filmidee ist oder eine Buchidee. Und wenn es dann dazwischen liegt, dann hängt es immer sehr davon ab, was für eine Sprache oder welches Bild man sozusagen vor Augen hat, um dann zu wissen, was sich richtig anfühlt.
Für den Ibiza-Film arbeitest du mit Jan Böhmermann zusammen. Wie muss man sich das vorstellen? Wer macht da was oder wie funktioniert das mit euch beiden?
Das funktioniert sehr, wie soll man sagen, das ist so ein bisschen ein Hin und Her. Ne? Also zuerst hat der Jan mit Autoren eine Buchfassung geschrieben, dann hat er die Sendung gemacht, über das letzte Jahr, da habe ich dann eine Buchfassung mit einem Teil der Autoren geschrieben, jetzt geht er wieder über diese Buchfassung zurück, so ein bisschen ein Hin und Her werfen, kann man sagen. Und irgendwann einmal ist das Buch hoffentlich gut genug, dass alle sagen, man will es machen.
Wenn du also Buch so ist sagst, ein bisschen, weil da so viele Autoren auch. Wenn da meinst du Drehbuch, wenn du Buch
Drehbuch, sagst. Ja, und da sind auch so viele Autoren involviert, sozusagen, dass der Prozess ein bisschen komplizierter ist. Außerdem ist die Erwartungshaltung, glaube ich, sehr hoch und B, muss man auch eine Art finden zu erzählen, die zeitloser ist und in 10 Jahren auch noch gilt, weil es darf ja nicht davon abhängen, wer sich noch für den Strache interessiert oder sowas, sondern es geht, muss ja eigentlich um was anderes gehen.
Ich habe gelesen, die Finca in Ibiza, also diese berühmten Bilder, das wird gar nicht vorkommen. Kannst du uns genau ein bisschen was über das Setting sagen und über die Handlung sagen?
Naja, also das kann man verraten, dass das Video gar nicht vorkommt, sondern natürlich spielt es eine sehr große Rolle, aber es wird nicht, es geht nicht darum, das Video nachzudrehen. Satire muss ja sozusagen auch einen Blick zur Verfügung stellen, der die Aufmerksamkeit darauf richtet, auf Dinge, die vielleicht nicht so augenfällig sind auf den ersten Blick. A und B ist ja das Interessante an der Ibiza-Geschichte jetzt nicht das Video an sich, sondern das politische Milieu, das es aufzeigt oder das es sichtbar macht. Und ich glaube, um das soll es dann fast stärker gehen sozusagen und auch um das Weltbild dieser Rechten und um diese Art der Korruption und um eigentlich eine relativ ideologiebefreite Politik, die sich da auch bereichert und das auch fast netzwerkartig betreibt, kann man sagen.
Nach dem Urschuss, wo ja der Fokus stark von der FPÖ auf die ÖVP gewandert ist sozusagen, drängt sich die Frage auf, wer ist die Hauptrolle in diesem Film? Ist das der Strache oder ist das der Kurz oder jemand ganz anderer?
Das werde ich jetzt nicht verraten.
Aber wie siehst du eigentlich den Bundeskanzler? Wie erlebst du den als Figur? Reizt dich das als sozusagen?
So wie Haider?
Der Kurz?
Ja.
Nein, also erstens einmal, auch wenn der Kurz sicher ein Rechtskonservativer ist, hat er bestimmt, denke ich jetzt mal, also wir kennen uns ja auch noch flüchtig, aber soweit man halt in einen Menschen reinschauen kann oder sein öffentliches Bild, dann benutzt er das ja auch sehr stark als opportunistisches Politinstrument und B, ist es halt eher etwas Rechtskonservatives, ist mein Gefühl. Und dem Haider unterstelle ich dann schon auch nationalsozialistisches Gedankengut sozusagen. Und da merkt man auch, dass die Prägung sehr nationalsozialistisch war.
Mir ging es jetzt gar nicht um einen Vergleich Haider oder Strache und Kurz, sondern.
Nein, weil du gesagt hast, Haider und Kurz
eine,
sozusagen.
Eine so. Frage, wie du den Kurz erlebst.
Naja, ich erlebe den Kurz als jemanden, der sehr schnell damit ist, komplexe Dinge immer auf den Migrationszusammenhang zu reduzieren und das auch sehr bewusst einsetzt. Mhm. Das politische Spiel natürlich beherrscht, aber das im Prinzip eigentlich aus sehr einfachen Zutaten besteht. Also es geht immer sehr viel um Ablenkung oder wohin man den Fokus hinlegt oder ich glaube, es haben sich alle ein bisschen mehr erwartet von der Regierung, dass was da in der Praxis rauskommt, wenn zwei sehr unterschiedliche Parteien, die aber beide für was stehen sozusagen, also wenn man sagt, die ÖVP steht da sehr stark für Wirtschaft und die Grünen sehr stark für Umweltpolitik, wenn das zusammengeführt wird, hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet an Resultat. Und das hat jetzt nicht nur mit der Corona-Zeit zu tun, weil es hätte einen nicht daran gehindert, sozusagen auch große Reformprojekte, was die Ökologisierung der Wirtschaft betrifft, in der Zeit umzusetzen. Und es ist wahnsinnig schwierig, diese Regierung auch zu beurteilen, weil sowieso die letzten 1,5 Jahre nur über Corona geredet wurde. Also, und
Und als sozusagen du als jemand, der, also reizt er dich als Figur von Fiktion, also als Protagonist einer Geschichte, egal in welchem Medium?
Nein, aber ich finde so, wenn man jemanden dann wirklich so aus der Praxis nimmt und dann so umlegt, das finde ich sowieso schwierig sozusagen. Diese Typologie sozusagen, wie Leute wie der Kurz oder der Blümel oder wie sie alle heißen, die gibt es ja auch in Deutschland und die gibt es ja überall, das habe ich in ME verarbeitet. Das ist im Prinzip der Innenminister in M, der so eine Typologie von Politiker irgendwie darstellt. Und ich glaube nicht, dass die sich so, das ist ja Typologie und da geht es gar nicht um so individuelle Politik. Der Kurz ist halt ein sehr medial talentierter Politiker, sagen wir es mal so. Vielleicht kann man da sozusagen die Unterschiede am ehesten ausmachen, glaube ich.
Du hast Corona angesprochen, da gab es im Frühling eine als Satire gemeinte Aktion deutscher Schauspieler und Regisseure. Alles dicht machen hieß das, wo auch ein paar Österreicher und sicher gute Bekannte von dir mitgemacht haben. Wie hast du das eigentlich erlebt?
Also, wie habe ich das erlebt? Ich finde, das ist von mehreren Seiten her interessant. Ne? Einerseits kann man jetzt darüber streiten, ob das eine gelungene oder nicht gelungene Satire ist. Ich fand es jetzt nicht besonders gelungen. Ich fand auch das Timing ein bisschen seltsam. Oder den Ansatz sozusagen, als würde ein Staat sozusagen aus Trotz alles zusperren und man tut eigentlich so, als würde es, also man impliziert sozusagen ein bisschen, als würde es diesen Virus gar nicht geben irgendwie. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass diese übertriebene Reaktion darauf und also da waren ja Stimmen wie, man darf mit diesen Schauspielern nicht mehr arbeiten oder sowas, das fand ich eigentlich noch viel bedenklicher als eine nicht gelungene schlechte Satire, weil das müssen wir alle aushalten, dass halt irgendwas daneben geht oder dass halt irgendwie Inhalte vertritt, mit denen man nicht einverstanden ist. Ja. Und das ist ja letztendlich deren Problem, dass sich die Rechten dann den Schuh anziehen. Aber das fand ich eigentlich auch sehr bedenklich, sozusagen, wo wir im Diskurs, da sieht man halt, wie fundamentalistisch dieser Diskurs letztendlich geführt wird, dass der eigentlich keine Nuancen mehr zulässt, sondern nur noch wer für mich ist, ist gegen mich artige Argumentationen. Und das ist nicht nur bei Corona so, sondern das beobachtet man bei sehr vielen Diskursen und das finde ich eigentlich das Bedenkliche, was es sichtbar macht, dass wir fast jede Debatte nur noch so führen. Und woran das liegt, weiß ich auch nicht, ob das was damit zu tun hat, dass wir das Debattieren verlernt haben oder dass diese Meinungswettbewerbe auf Social Media dazu beitragen oder etc. Aber es ist auf jeden Fall sehr augenfällig, dass es so ist. Ne?
Wie nutzt du eigentlich Social Media?
Gar nicht.
Überhaupt nicht.
Das ist schon aufgefallen. Wir haben ihn gesucht und nicht gefunden.
Ja. Auch auf Facebook nicht.
Weil nirgends.
Noch ganz kurz zu Corona.
Das ist herrlich.
Das glaube ich.
Wie erlebst du diese Debatte? Da gab es ja eine Schauspielerin, ich glaube vom Steirer Krimi oder so irgendwie, die sozusagen...
Die Eva Herzig, die wegen... Ja, das empfinde ich verfassungs- und arbeitsrechtlich schon schwierig. Jemanden...
Was ist da passiert? Entschuldigung.
Naja, die hat eigentlich ihren Job verloren.
Ach so, ja.
Weil sie nicht,
kann nicht mehr drehen, weil sie nicht geimpft ist.
Nicht impfen lassen will. Okay. Und jetzt muss ich die grundsätzliche Frage stellen, ob das rechtens ist oder ob das überhaupt erwünscht ist in einer Gesellschaft, dass man Leute dazu zwingt, sich impfen zu lassen. Also ich, bei mir fangen da schon ein paar Alarmglocken zu läuten an, sozusagen, wenn man von dieser Art von Impfzwang spricht. Ich bin dafür, dass man möglichst viele Leute davon überzeugt, dass sie sich, ich bin auch Geimpfte, aber sie zu zwingen, das finde ich ganz furchtbar. Also das, und es ist auch ein Jahr ohne Impfen gegangen zu drehen. Also warum es jetzt auf einmal nicht geht, weiß auch kein Mensch. Also ja, also das finde ich. Es ist genauso fundamentalistisch. Also da sieht man, wohin diese Spirale sozusagen eigentlich führt, finde ich. Also dass man dann auch so eine Wahrheit pachtet, finde ich schwierig. Ne? Also so, wie wenn man, wenn das, wie wenn es eine absolute Wahrheit gäbe zu dem Thema. Ne? Ich meine, man weiß ja tatsächlich nicht, was die Auswirkungen von dem Impfstoff sind. Ja, ich vertraue dem, aber wenn jemand dem nicht vertraut, dann vertraut er dem halt nicht. Ja? Ich meine, es ist sein gutes Recht. Mhm.
Ich habe gelesen, dass ITV Studios in Los Angeles die Remake-Rechte für altes Geld gekauft hat und die US-Adaption von Braunschlag ist angeblich schon in Arbeit. Wie muss man sich das vorstellen? drehen die das dann im Waldviertel oder wird das in eine Art amerikanisches Waldviertel übersetzt?
Ja, das ist komplizierter, weil das, also in Arbeit ist es nicht. Also es gab einmal einen Piloten für die ABC vom Braunschlag. Den habe ich gesehen. Der war interessant, sagen wir es mal so. Es gab da schon unterschiedliche Ansätze. Der erste Ansatz war von Fox, glaube ich. Die wollten, haben gesagt, das ist ganz großartig. Sie würden nur das mit der Marienerscheinung weglassen. Das fand ich interessant.
Was bleibt dann
übrig? Ja, und im Augenblick, glaube ich, liegen die Remake-Rechte bei Cashett in England. Die haben Drehbücher geschrieben. Es hat halt immer so Pilotphasen, wie es halt bei vielen Serien ist. Und dann ist halt die Frage, ob was draus wird oder nicht. Und altes Geld wird aber, glaube ich, noch immer von ITV schon seit Jahren gehalten. Was mich wundert, weil, obwohl ja altes Geld vor Succession war, aber Succession hat ja sozusagen gewisse Ähnlichkeiten mit altes Geld, wundert es mich sozusagen, dass die da jetzt noch die Remake-Rechte halten, weil das ja eigentlich sich sehr ähnelt, finde ich. Also, aber ja.
Aber insgesamt ist es sozusagen eine amerikanische Adaption.
Das ist also eigentlich wie ein Aktien, also wie ein Optionenmarkt. Also dass da, die halten Optionen, ohne dass sie jetzt mit uns drüber reden. Die haben am Anfang ein paar Mal mit mir geredet, weil da haben sie recht große Autoren draufgesetzt. Dann hat sich das versandet, eben auch durch Succession, glaube ich. Und dann haben sie es immer wieder verlängert. Aber ich glaube, diese Verlängerungen haben auch oft damit zu tun, dass sie Dinge einfach vom Markt nehmen und dann machen sie gar nicht so viel damit. Mhm. Also ob die was damit machen oder nicht, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also sie verlängern es jedes Jahr, aber ja.
Könntest du dir vorstellen, mal was für den internationalen Markt direkt zu schreiben? Also,
was ist ein internationaler Markt?
Naja, ein englischsprachiger sozusagen.
Also englischsprachig.
Etwas, was von Anfang an quasi...
Ja, ich hatte ja schon ein paar Angebote, aber die waren nicht so gut, dass sie mich interessiert hätten. Oder das geht dann eher in so eine Richtung, dass man Episoden von irgendwelchen Serien dreht oder so. Oder Filme halt, wo die Drehbücher dann... Ich bin nicht einer von diesen Regisseuren, die ihr Leben lang davon träumen, in Hollywood drehen zu wollen. Erstens kenne ich viele Leute, die dort gedreht haben in unterschiedlichen Positionen und jeder weiß, dass man dort alles andere als frei ist. Und also da hat man ein anderes Ziel im Leben sozusagen irgendwie. Mir geht es in erster Linie darum, dass ich die Sachen machen kann, die ich machen will. In welcher Sprache die sind, ist mir eigentlich relativ egal. Das Deutsche ist halt natürlich die flüssigste Sprache, alles andere. Ja, ich meine, auf Englisch könnte ich schon drehen, aber das, aber wie gesagt, also das vorstellen kann man sich alles, aber
ja, ja. Es ist kein.
Ist nicht das primäre Ziel jetzt von mir. Ne.
Jetzt bist du auch noch Präsident der Thomas Bernhard-Gesellschaft.
Ah, die Frage habe ich schon vermisst.
Ja. Till, wie kommst du dazu oder warum tust du dir das an? Du hast doch genug zu tun.
Naja, so viel Arbeit ist es ja nicht, aber mehr als ich dachte.
Wie immer ist bei solchen Dingen. So,
ja. ja, letztendlich hat mich der Fabian, der Bruder von Bernhard, ein bisschen überredet dazu. Und was interessant an der Tätigkeit ist, ist, dass es ja jetzt sehr stark um den Nachlass geht, wo der landet und sozusagen, dass man mit der Republik eigentlich ausverhandelt, dass sie für die Nationalbibliothek den Nachlass übernehmen. Und ich glaube, das wäre so auch die Hauptaufgabe, das wäre auch das Wichtigste letztendlich. Und bei allem anderen ist es ja eine sehr kleine Gesellschaft mit 150 Mitgliedern und also es ist... überschaubar sozusagen vom.
Und dass sein
Nachlass. Das schon Präsident heißt dann in Österreich. Aber ja, in dem Moment, wo man Präsident ist, wird man gleich.
Bist du Funktionär?
Ja, Herr, bin ich schon Präsident.
Ja. und dass der Nachlass zur österreichischen Nationalbibliothek wandert, wer dem Bernhard recht?
Naja, ich weiß gar nicht, wie das von Bernhard aus geregelt ist mit dem Nachlass. Ich glaube schon, dass es ihm recht wäre, weil. Der Bernhard natürlich ein sehr veritables Interesse daran hatte, dass sein Nachlass sozusagen ja auch, wie soll man sagen, ich glaube, es wäre ihm weniger recht, wenn das irgendwo anders wäre und die anderen großen Schriftsteller aus Österreich, wie der Handke oder Fried oder etc., wie sie alle heißen, Doderer, sind dann in der Nationalbibliothek und er in einem Landesarchiv, das wäre wie der kleine Staatspreis, glaube ich.
David, es ist furchtbar heiß draußen. Die Schulferien sind schon losgegangen. Im Osten zumindest bist du bereit für den Sommer der Lebensfreude, den die Regierung versprochen hat.
Diese Frage gebe ich an meine Tochter weiter. Die ist 16.
Na gut, vielen Dank für deinen Besuch, David. Ja. Danke vor allem für dein Herzblut und dein Hirnschmalz, das du uns geschenkt hast für die Sommerausgabe. Meine Damen und Herren, die Sommer-Doppelausgabe von Datum finden Sie im wohlsortierten Fachhandel und auf www.datum.at/abo können Sie ein solches bestellen. Wir hören uns wieder Anfang September. Elisalex, danke sehr. Schönen Sommer. David, danke vielmals. Auch dir einen schönen Sommer. Ein großes Danke an Peter Kollreider, unseren Tonguru, für die Aufnahme dieses Podcasts und Ihnen allen einen schönen Sommer. Auf Wiedersehen.